dass du quasi Sachen dann abspaltest, also einfrierst, zum Beispiel eben Lebenslust oder laut sein zu dürfen oder seine Meinung sagen zu dürfen. Und du nimmst dich immer die ganze Zeit zurück und merkst aber dann in deinem Erwachsenenleben, irgendwie kriege ich meine PS nicht auf die Straße.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, denn wie du weißt, sitze ich in unserem Podcast Persönlichkeitsenergizer mit Tanja Gatzke zusammen. Eine ganz tolle Therapeutin und Coach, eine Kollegin, mit der ich unwahrscheinlich gerne mich über ihre Fachthemen auseinandersetze, nämlich Burnout, Selbstwert, Beziehung und Kommunikation. Weil Tanja neben all dem Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
Ja, vielen Dank, Birgit Kersten Regenstein. Das kann ich nur zurückgeben. Du als Politikwissenschaftlerin bringst auch den dementsprechenden Hintergrund mit. Und es ist immer toll, mit dir ja über deine Themen auch zu reden. Leadership, Resilienz, Konflikte, da ist viel Zündstoff drin. Und ja, es ist auch immer wieder spannend zu hören, wie du mit deinem Unternehmen das nach draußen bringst als Coach und als Trainerin.
Birgit, so schön, dich heute zu sehen und du strahlst.
Also hallo, liebe Tanja, und echt ja. Großartig, dass wir uns wiedererkennen. Ne? Also, so lange nicht gesehen, so lange nicht geredet, so lange nicht irgendwie gehört, sondern nur auf Insta und auf LinkedIn verfolgt. Wo bist du gerade? Was mache ich gerade? Echt mega. Schön. Schön, dass wir hier miteinander.
Das ist auch Qualität von Freundschaft, finde ich, ne? Dass auch, wenn man sich lange nicht gesehen hat, irgendwie, wenn man sich dann sieht, ist es, als ob es gestern gewesen wäre und man kann direkt wieder loslegen. Und wir haben jetzt quasi.
Das ist wahr. Also genau, wir müssen jetzt dem Hörer verraten, dass wir eigentlich schon über eine Stunde online sind und nur gequatscht haben bisher und jetzt gerade in den letzten 10 Minuten mal ein bisschen mehr fokussiert haben, worüber wir denn heute reden wollen, damit ihr euch nicht langweilen müsst mit unserem ganzen Freizeitkram, sondern eher wirklich inhaltlich auch nochmal versorgt werdet mit etwas, was wir euch weitergeben wollen.
Und da hattest du eine schöne Idee. Du hast SE in den Raum geworfen, Somatic Experiencing. Magst du erzählen?
Ja, wobei du ja schon einen Schritt weiter bist als ich. Aber genau, ich starte und du ergänzt. Somatic Experiencing, das ist ein Herzensthema von Tanja und mir. Wir sind beide dazu in der Fortbildung. Tanja ist schon fast fertig. Ich bin im ersten Jahr von 3 Jahren. Und es geht in diesem Thema darum, Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, die sie in ihrer Biografie erfahren haben, irgendetwas in sich eingefroren haben. So würde ich das mal nennen. Und Somatic Experiencing hilft, aus dieser Starre, die durchaus zu merkwürdigen Verhaltensmustern führen kann, die zu Vermeidungstendenzen führen kann, die zu sehr, sehr komischen Partnerwahlen führen kann, was auch immer. Somatic Experience hilft dabei, ohne dass man die schlimmen Erfahrungen, die man in der Biografie dazu vielleicht auch herleiten könnte, immer wieder neu zu erleben, sondern einfach über einen Bodyscan, sage ich mal, zu lösen. Und wir beide arbeiten damit auch in unseren Coachings. Und meine Idee ist, das euch einfach mal ein bisschen näher zu bringen, was das eigentlich bedeutet und was für ein Mehrwert das ist, wie schnell das auch geht. Das ist ja auch das, was eigentlich schon sehr beeindruckend ist. Und was das eigentlich für eine Chance auch für das eigene persönliche Leben.
Genau. Also das Trauma, du hast es eingangs gesagt, ist nicht nur der Banküberfall oder der das große Drama, sondern es gibt ein Knalltrauma oder so ein Schocktrauma. Das sind diese einmaligen schlimmen Erfahrungen und dann gibt es Entwicklungstraumata. Also das heißt, das fängt schon da an, wenn du in deiner Kindheit oder Jugend gemobbt wurdest von deinen Mitmenschen oder wenn deine Eltern dir immer gesagt haben oder vermittelt haben, sie müssen es ja noch niemals sagen, ne, alleine durch ihr Verhalten, so, ne, gute Kinder, die hört man nicht, zum Beispiel, ne, und dass du quasi Sachen dann abspaltest, also einfrierst, zum Beispiel eben Lebenslust oder laut sein zu dürfen oder seine Meinung sagen zu dürfen und du nimmst dich immer die ganze Zeit zurück und merkst aber dann in deinem Erwachsenenleben, irgendwie kriege ich meine PS nicht auf die Straße und vielleicht erkennst du sogar, wo dein Problem liegt. Also das heißt, intellektuell weißt du, dass du jetzt eigentlich reden dürftest, dass dir jetzt keiner mehr den Mund verbietet, dass du dich jetzt nicht mehr zurücknehmen kannst, aber in dir ist wie eine Sperre, die du nicht überwinden kannst. Und das ist so das Wesen, ne? Das genau. hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern das ist wirklich etwas, was in dir eingefroren ist, was vom Körper quasi festgehalten wird. Und das kannst du ohne Worte lösen. Das,
genau. Genau, sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich würde gerne auch nochmal so normale Sachen dazu, also neben dem, was du schon geschildert hast, ne? Die Hälfte aller Ehen gehen auseinander und für viele der Kinder, die das miterleben, ja. ist das eine traumatische Erfahrung. Ja, je nachdem, in welchem Alter du bist. Das heißt, mein Mann zum Beispiel, der war 30, als seine Eltern sich getrennt haben und der hat ein Jahr damit gestruggelt. Das war für den ein traumatisches Erleben. Auf der anderen Seite ist er schon alt genug gewesen, um bestimmte Dinge zu kompensieren, aber offensichtlich fehlte ihm an der Stelle trotzdem etwas, um wirklich auch aufrecht damit umzugehen. Oder aber Krankenhausaufenthalte, OPs, die irgendwie vielleicht nicht ganz so ideal waren oder aber durchaus normal verliefen und trotzdem irgendwas mit dir gemacht haben. Das heißt also, das ist so das eine. So, man sagt, dass ein Trauma bei dir und bei mir in unseren Biografien dann entstanden ist, wenn wir zu dem Zeitpunkt keine angemessenen Bewältigungsstrategien haben, um damit umzugehen. Aus diesem Grunde bedeutet es nicht, dass das, was dich vielleicht, Tanja, traumatisiert hat in deinem Leben, mich hätte traumatisieren müssen und umgekehrt, was mich traumatisiert hat, hätte dich nicht traumatisieren müssen. Es kommt nämlich darauf an, wann wir das erfahren. Soweit erst einmal die Basis.
Ich würde es noch ergänzen, dass das Trauma, so wie du das gesagt hast, ne, es hängt an der Person und nicht am Ereignis. Ne, der eine hat einen Autounfall und das interessiert ihn gar nicht, der ärgert sich über den Blechschaden, ja, vielleicht hat er auch Nackenschmerzen, setzt sich aber am nächsten Tag ins Auto, als ob gar nichts gewesen wäre. Und der andere hat einen schweren Autounfall, setzt sich überhaupt nicht mehr ins Auto, fährt gar nicht mehr dahin, ohne 1000 Horrorfantasien zu haben, was passieren könnte. Hinterher fährt er gar nicht mehr, nachher setzt er sich auch nicht mehr als Beifahrer irgendwo rein. Ja, man also geht dann eben in diese Vermeidung rein. Und das finde ich auch wichtig, dass eben das nicht am Ereignis hängt, sondern tatsächlich an dieser überwältigenden Erfahrung, wo ich in dem Moment in einem Zustand der Hilflosigkeit bin.
Genau, genau. Und das ist etwas, was vielleicht dann auch hilft für jeden, der uns gerade zuhört. Man kann davon ausgehen, dass die meisten der Menschen sowas erlebt haben. Und das ist dabei eben, das Spannende ist, ne, in unseren Verhaltensmustern haben wir dann auf einmal Dinge implementiert, an denen wir jetzt zunehmend im weiterführenden Alter oder aber im Erwachsensein oder aber in unseren beruflichen Kontexten irgendwie merken wir, dass da irgendwie eine Grenze ist. Wir kommen an diesem Punkt nicht weiter, so wie du das gerade sagtest. Ne? Man dürfte jetzt eigentlich was sagen, aber es kommt nichts raus. Oder aber man dürfte eigentlich seine Position vertreten, aber irgendwie zieht man sich doch zurück. Und da sind wir ja mitten im beruflichen Kontext. Und das finde ich das Spannende daran, dass es eben nichts ist, was in irgendwelche psychotherapeutischen Praxen verschlossen behandelt werden muss, sondern tatsächlich erleben wir häufig Menschen auch im beruflichen Kontext, die mit solchen Erfahrungen eben gerade versuchen zu managen.
Und auch, also für mich war das damals ein großes Aha-Erlebnis zu sehen, dass es nichts mit Intelligenz zu tun hat, weil in der Regel, wenn wir schon wieder nicht für uns einstehen konnten, dann holen wir auch noch die Selbstgeißelungspeitsche raus und schlagen uns, ja, dass wir so dumm sind und wir haben es wieder nicht geschafft. Und das bitte ich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, falls das bei dir vorkommt, vergiss das mal ganz schnell, weil das hat nichts mit Wollen zu tun, sondern das sind wirklich innerpsychische Prozesse und dagegen ist Willenskraft, wie als ob eine Fliege einen Elefanten reiten würde.
Ja. Ja, und wow, das ist eine coole Metapher. Ganz, ganz coole Metapher. Ganz im Gegenteil, es ist eben nicht eine Willenskraft, sondern es hat etwas, deswegen heißt das Somatic Experiencing. Es hat was damit zu tun, dass sich unser Körper darauf eingeschossen hat, bestimmte Schallplattenrillen immer wieder neu aufzurufen, wenn es just eine Konstellation gibt wie Autofahren oder aber, ups, ich muss jetzt was sagen. Und dann zack, fällt die Nadel wieder in die alte Rille. Und hier geht es darum, über Somatic Experiencing und nicht über Worte, über den Intellekt, sondern über das, was dein Körper dir an dieser Stelle vermittelt, nochmal zu arbeiten. Wie sieht das denn bei dir zum Beispiel aus, Tanja? Wenn du in deinen Coachings Menschen mit Somatic Experiencing hilfst.
Wie viel Zeit hast du? Also da könnte ich jetzt so.
Vielleicht kondensieren wir, dass wir so ein, maximal zwei Beispiele diskutieren. Also du hast eins, ich habe eins, vielleicht haben wir noch ein drittes. Eher so. Das wäre so mein Vorschlag, damit wir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, dich nicht allzu sehr strapazieren. Aber du merkst schon jetzt ja erstens die Freude an dem Tool, was wir da nutzen. Auf der anderen Seite aber auch an der Freude, hier den anderen, den Menschen, die zu uns ins Coaching kommen, eben Support auch in dieser Qualität sein zu können.
Genau, also Beispiele gibt's ja da unheimlich viele. Und da finde ich, genau, unterscheidet sich dann auch tatsächlich nochmal Coaching, was ja sehr wortbasiert ist, mit Therapie, weil hier geht's ja auch um das Nervensystem, um körperliche Prozesse, wie das Gehirn miteinander vernetzt ist, wie das Gehirn arbeitet. Und da ist der erste Schritt natürlich auch zu erkennen, okay, wir sind nicht nur Gehirn, sondern wir haben tatsächlich eine Instanz, die uns körperlich lenkt. Und jeder, der schon mal rot geworden ist und versucht hat, das zu unterdrücken, wird feststellen, dass das mit reiner Willenskraft nicht funktioniert. Also das heißt, das Erste ist erstmal anzuerkennen, okay, es gibt offensichtlich Stellschrauben in uns, die ich gedanklich, zumindest vordergründig, wenig beeinflussen kann. Und die übernehmen, wenn ich quasi keine Impulskontrolle habe und fliege aus dem Hemd oder bekomme den Mund nicht auf, obwohl ich eigentlich eine Grenze ziehen müsste, dann zu verstehen, was ich eben gesagt habe, also das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es gibt eine Instanz in uns, die so überwältigend ist, die uns dann quasi übernimmt. Und genau mit diesem Anteil müssen wir reden. Also das heißt, dieser Anteil muss quasi erreicht werden und der kann keine Worte.
Und also was, entschuldige, da muss ich ganz kurz rein, weil ich eine ganz witzige Assoziation habe, die möchte ich unbedingt mit dir teilen. Kennst du diese Cartoon-Geschichte, Es war einmal das Leben?
Ja, natürlich.
Ja, und da geht es ja darum, das Gehirn ist ja so ein weißer, langbärtiger Mann, ne, so, und dabei werden dann die Nerven und so mit anderen kleinen Figuren finden. Und genau so läuft das. Also wir müssen an diesen langbärtigen oder aber an diese Seniore, Dame, wir müssen ja gendern hier, das ist ja an der Stelle auch nochmal. Aber das ist genau das, also hier nochmal wirklich zu verstehen, das ist eine Instanz, die nicht unserem Willen sofort untersteht. Also, sondern da müssen wir wirklich dran. Und mir hilft das gerade, in diesem Bild zu denken. Entschuldige, dass ich da dich unterbreche.
Nee, ich finde das ja auflockernd. Das ist ja voll schön. Ja, genau. Ja, das ist die Instanz, wenn eines deiner Kinder auf die Straße rennt und dein Arm geht sofort nach vorne und zieht das Kind von der Straße. Stell mal vor, du würdest erst anfangen nachzudenken. Ne, was ist denn jetzt das Beste? Das wäre ein bisschen blöd. Also, das heißt, es hat ja durchaus seine Berechtigung. Ne, genau. Und wenn ich damit im Coaching arbeite, dann muss sich mir vorher eine subjektiv gefühlte Hilflosigkeit präsentieren. Weil nur dann würde ich in Somatic Experiencing überhaupt reingehen. Also das heißt, ne, wenn es um reine Austausch von Erfahrungswerten oder Sparringspartnerschaft und so geht, wo überhaupt keine Hilflosigkeit besteht, sondern wo einfach so, ich möchte dein Wissen haben oder ich möchte deine Meinung haben oder irgendwie sowas, dann würde ich es gar nicht anwenden.
Genau. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ja, ne, so in einer meiner Coaching-Sessions begleite ich seit geraumer Zeit eine junge Dame und die ist beruflich sehr erfolgreich, hat gerade eine Praxis von ihrem Vater übernommen. Ursprünglicher Auftrag im Coaching war, sich irgendwie mehr und mehr von dem väterlichen Einfluss auch zu emanzipieren und die Praxis so mit den eigenen Footprint zu gestalten. Und es war immer deutlicher, wurde immer deutlicher, dass diese Dame an ihre Grenzen kam und immer wieder ihre Überforderung, Überlastung nicht ernst genug genommen hatte. Die ist zunehmend erschöpft zu mir gekommen, ist irgendwann auch tatsächlich ganz, sie ist mit Tinnitus dann irgendwann bei mir gewesen. Und das sind alles Ideen oder Mechanismen gewesen, an denen sie intellektuell, und hier sind wir genau bei diesem Punkt, nicht mehr dran gekommen ist. Sie hat das intellektuell verstanden, worüber wir gesprochen haben, was man in der Resilienz alles noch so wissen könnte, wo man dagegen angehen kann, aber sie ist nicht wirklich dran gekommen, bis wir tatsächlich angefangen haben, in Somatic Experiencing zu gehen.
Genau. Mhm. Na, und wenn man sowas feststellt, ich komme alleine hier nicht mehr weiter, obwohl ich das Wissen habe, obwohl ich weiß, wie es eigentlich geht, obwohl ich weiß, was ich machen müsste. Und ich stelle fest, dass ich dann immer wieder zurückschrecke, ne? Oder auch, ich möchte eine Beziehung haben, aber ab einem bestimmten Punkt komme ich nicht weiter und merke, ich verfalle da in alte Muster. Ne, das sind so Sachen, da ist dann die Frage, dürfen wir mal was ausprobieren? Also das so leite ich es gerne ein oder ne, hast du Lust mal auch ein Experiment zu machen? Weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu einer körperlichen Erfahrung zu machen. Und wenn man die hat, dann kann ich mir jegliche weitere Worte sparen oder auch die Überzeugungsarbeit, dass der Körper, das Nervensystem auch irgendwie einen eigenen Willen hat oder dazugehört. Und das finde ich dann immer sehr charmant, das mit so einem Experiment quasi zu machen, sodass man eine eigene Erfahrung hat. Und dann merke ich auch eine sehr, sehr große Bereitschaft, da dann weiterzugehen, weil man einfach merkt, wie effizient das ist, wie effektiv das ist und wie schnell das gehen kann.
Ganz genau. Genau. Vielleicht magst du mal erzählen, was hast du vor kurzem wie gemacht, damit unsere Hörerinnen mal so in dem Beispiel von dir was merken. Und ich kann dann gerne nochmal von dieser Dame erzählen, von der ich gerade angefangen habe zu erzählen, wie wir da weitergekommen sind, damit einfach den Hörenden mal klar wird, worüber wir sprechen. Ist das in Ordnung
für dich? Also grundsätzlich ist das in Ordnung für mich, aber ich muss jetzt tatsächlich überlegen, weil das bei mir so in der Arbeit mit also ich muss, dass ich jetzt so einen Prozess irgendwie rausgreife, um das deutlich zu machen.
Weißt du was, dann fange ich einfach an und vielleicht wird dir beim Zuhören ja nochmal was klar. Mhm. Sollen wir es so machen? Gut, also genau, als jetzt mehr und mehr klar wurde, wie die Dame sich genau in diesem Gefühl war, ne, hey, ich komme da nicht dran, ich kann das nicht ändern, ne, bevor jetzt dann die eigene Geißel aufgenommen wurde, ne, so scheiße, schon wieder, ne, schaffe ich nicht und so weiter, haben wir einen ganz kurzen Scan einfach mal gemacht. Das heißt also, okay, ich bin in die Spiegelung gegangen und habe ihr erzählt, während sie das so erzählen, dass sie hier das Thema der Kontrolle, das Thema der Sicherheit, das Thema der fast schon zwanghaften Einhaltung von bestimmten Themen verfolgten, habe ich ihr einfach mal gespiegelt, was ich da gesehen habe und sie ist dem nachgespürt und hat gesagt, ja, das ist echt ätzend. Also wirklich Luft angehalten, nur im oberen Teil geatmet, ganz, ganz zusammengezogene Schultern, die Hände zwischen den Beinen festgeklemmt und sowas. Und dann sind wir mal auf die Suche gegangen, an denen sie so erlebt hat, dass sie mal anders war und wie es wäre, wenn sie das, was mal anders war, tatsächlich mal in so einer ganz profanen, einfachen Situation, von der sie vorher sich sehr geärgert hat, dass es ihr nicht gelingt, umsetzen würde. Wie würde sich diese Situation verändern? Und sie fing dann an zu erzählen und musste lachen und konnte dann auf einmal so richtig die Arme nach hinter die Lehne lenken, sich mit offenem Brustkorb einfach zurücklehnen und tief durchatmen. Das habe ich hier auch gespiegelt. Und hier sind wir schon, ohne dass ich sie einladen musste, fühlen Sie mal richtig rein oder sowas, sind einfach Signale passiert und die hat sie aufgenommen. Sie hat dann angefangen, nochmal reinzuspüren, wie gut sich das anfühlt und spannend war, danach hatte sie sofort Ideen, wie sie die Situation, in denen sie im Moment noch struggelt, anders angehen könnte. Es war eine total spannende Sache. Die ist richtig, also der Gang war schon leichter als beim Reinkommen. Es war richtig toll zu sehen. Also so, um ein Beispiel, liebe Hörer und Hörerinnen, euch einfach mal zu geben, wie profan es scheint und wie enorm der Einfluss ist.
Ja, du machst einen Netzwerkwechsel im Gehirn, ne? So nenne ich das. Das heißt so, das Kreativitätszentrum ist wieder angezapft und man tritt quasi raus aus seinem Ich und da fließen ja tatsächlich auch andere Botenstoffe, ne? Also andere Neurotransmitter, du hast andere Hormone im Körper. Du hast das total schön gesagt, ne? Mit dem Lachen auf einmal, der Körper wird lockerer und das ist einfach so, so wunderschön. Und also um ein Beispiel von mir zu nennen, was jeder direkt testen kann, was ich sehr gerne mache, ist, wenn du dich aufrecht hinstellst, also dieser Teil, der keine Worte kann, der aber gerne mit Bildern arbeitet zum Beispiel, und du stellst dich mal mitten in den Raum und du nimmst deinen Oberkörper und breitest beide Arme aus, so auf Schulterhöhe, so waagerecht quasi zu deinen Schultern. Und während du die Beine fest auf der Erde hast, drehst du deinen Oberkörper nach hinten und merkst dir den Punkt, also eine der Hände, Bezug nehmend auf die Seite, mit der du dich drehst, also sagen wir mal, du drehst dich rechts rum, dann würde deine rechte Hand ja irgendwann hinter dich zeigen. Und diesen Punkt merkst du dir bitte. Und das Gleiche kannst du natürlich auch mit links machen, ne? Das ist jetzt persönliche Präferenz. Und dann gehst du hin, schüttelst deine Arme aus, gehst im Raum umher und stellst dir vor, dein ganzer Körper wäre aus Gummi. Oder vielleicht kennst du das auch, wenn die sich da verrenken im Zirkus manchmal oder bei irgendwelchen Abendshows, wo sonst was irgendwie passiert. Und du siehst dieses Bild einfach von Leuten, die sich wirklich verbiegen können wie eine Brezel. Und dann kannst du dir auch vorstellen, vor dir steht irgendwie eine Fee und die gibt dir auch noch ein bisschen Feenstaub. Und dann machst du genau die gleiche Übung nochmal. Ach so, was ich vergessen habe, ist, merk dir den Punkt, wo du gestanden hast. Also das ist ganz wichtig. Also dass du dir vorher markierst, wo hattest du deine Füße. Und du wirst sehen, dass du wesentlich weiterkommst mit deiner Hand, alleine durch die Kraft der Imagination. Das ist irre, weil dieser Teil wird sofort angesprochen. Sofort werden deine Muskeln und deine Sehnen lockerer und du wirst sofort gelenkiger.
Schön, leicht und niederschwellig.
Wenn du dir nicht zutraust, dass du, nachdem du diese Gummibandbilder quasi durchdacht hast und durchfühlt hast, wieder exakt die gleiche Stelle triffst, wo du vorher gestanden hast, dass du das wirklich eins zu eins für dich verifizieren, rekonstruieren kannst, dann mach das, während du noch da stehst. Das ist immer schwierig, das jetzt so zu erklären. Ich hoffe, ist das verständlich?
Man kann es gut nachvollziehen, wenn man meint es.
Genau, weil das ist wirklich, wenn du das einmal erlebt hast, dass du merkst, boah, alleine dadurch, dass ich mir Gelenkigkeit vorgestellt habe, wie würde sich Gelenkigkeit anfühlen, dir das innere Bild vor Augen geholt hast und adaptiert hast, wie der Körper reagiert, dass du auf einmal merkst, boah, meine eigene Spannweite wird größer. Und das ist so wichtig. Also selbst wenn ich kein Problem habe, selbst wenn ich ein Ziel habe oder einen Wunsch habe, auch hier zu sehen, dass das, was ich mir vorstellen kann, ist auch das, was ich sehr wahrscheinlich erreichen kann, weil ich dann eben verbunden werde mit diesem Kreativitätszentrum und so auch meinen Wünschen oder Zielen ganz unabhängig von Therapie näher kommen kann, weil ich viel, viel kreativer bin, wenn ich es mir vorstellen kann.
Genau, wir haben das schon mal in einer unserer Episoden gesagt, ne, dass dahinter eben diese großen beiden Nerven liegen, der Parasympathikus und der Sympathikus, ne, da wo wir im Freeze sind, wo wir eben die eher verkrampfenden, die eher verengenden, die begrenzenden Verhaltensmuster entdecken. Da ist unter anderem der Sympathikus dran, weil da Flucht oder Kampf immer wieder so als Motto ist. Und wenn der Parasympathikus angetriggert wird, tiefes Einatmen etc., mehr Entspannung, dann wird unser Hirn durchblutet und wir können, so wie du das schon sagst, an unsere Kreativität.
Ja, also wenn du im Freeze bist, dann sind beide an. Das ist das Problem, dass du quasi auf Gas und Bremse gleichzeitig stehst. Das heißt.
Ah ja, stimmt. Ja. Sorry. Stimmt. Ja. Danke für die Korrektur, liebe Tanja. Ja. Danke.
Also grundsätzlich stimmt es, ne? Das ist so, also falls, ne, es gibt halt, das ist genau das Problem. Also das ist auch das Problem, was in unseren Köpfen ist, ne? Dieses entweder es gibt Anspannung oder es gibt Entspannung. Und das stimmt eben so nicht, ne? Sondern wenn du ganz viel Anspannung hast und dein Körper meint, er müsste dich entspannen, weil du es eben selber nicht machst, dann lässt er den Parasympathikus ansteigen und dann wirst du quasi von dem lahm gelegt. Da du aber deine Anspannung nicht aufgelöst hast, ist die quasi auch noch da. Und das ist ein ziemlich ungemütlicher Zustand.
Eindeutig, weil man eigentlich genau das, man wüsste, was man tun muss, aber man kommt da nicht dran.
Genau, und das, ne, du liegst dann auf der Couch und denkst, oh Mann, jetzt könnte ich mich doch entspannen, ne? Oder du liegst im Bett und denkst, oh, jetzt könnte ich doch einfach mal schlafen. Und genau. Ja, und in deinem Kopf geht aber der Punk ab und du schläfst einfach nicht, ne? Und das ist genau das, was dann passiert. Und das, obwohl du müde bist.
Genau, und an der Stelle ist es so, dass wir dazu einladen, dir einfach selber nochmal ein bisschen mehr auf die Finger zu schauen. Ja, da, wo du dazu wieder besseres Wissen immer wieder Dinge tust. Du weißt, dass du delegieren solltest, kannst es aber irgendwie nicht. Es gelingt nicht, weil du immer wieder an irgendwelche Überzeugungen hinankommst. Ja, dann sind die anderen ja überlastet oder dann wird es vielleicht nicht ganz so perfekt. Oder aber, wenn du weißt, dass du eigentlich dich entspannen müsstest und weniger Überstunden machen müsstest und trotzdem es nicht schaffst, ja, da sind wir wahrscheinlich genau an irgendwelchen sogenannten Frozen Feelings, an irgendwelchen sogenannten Verhaltensmustern, die tatsächlich nochmal anders gelöst werden können. Mhm. Wir laden dich dazu ein, da nochmal näher hinzuschauen, denn wir glauben, dass man dem begegnen kann und dass dabei tatsächlich auch dein Verhalten in deinem beruflichen, in deinem privaten genauso, aber in deinem beruflichen Kontext eben sich verändern kann. Und das wäre ein großer Mehrwert.
Ja, und du kannst das einleiten, wenn du merkst, okay, da ist so eine Sache, eine Hürde, da komme ich irgendwie nicht drüber, dann nimm dir die Zeit für dich, wenn du kannst, setz dich auf die Couch, reservier dir 10 Minuten oder du kannst es auch beim Spazierengehen machen. Aber wirklich bleibe bei dir, Ne, wenn du merkst, oh, ich denke schon wieder über irgendwas anderes nach, kein Drama, hol dich einfach wieder zurück und stell dir vor, du hast einen Scheinwerfer über dir, der dich zeigt quasi oder wo du beobachtest, wie dein Körper reagiert. Ne, hältst du den Atem an, merkst du, der Kiefer drückt sich zusammen. Wenn du ein Gefühl hättest, wo wäre das? Und lass dich nicht abschrecken, wenn du nichts fühlst, weil auch ein Nichts ist ein Gefühl. Also wie fühlt sich das denn an, wenn du nichts fühlst? Also lass dich da auch von deinem Gehirn nicht verführen, so nach dem Motto, ah, ich kann das nicht, bei mir klappt das nicht. Nimm einfach das, was da ist. Und wenn nichts da ist, wie fühlt sich das denn an, wenn nichts da ist? Ich würde mal behaupten, das ist kein schönes Gefühl. Also auch damit kann man wiederum arbeiten. Und was die Birgit eben angestoßen hat, finde ich auch ganz wichtig, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, mal so eine Unterschiedsbildung zu machen. Wann hast du denn das letzte Mal gelacht zum Beispiel? Und dann zu gucken, okay, wie fühlt sich das denn an? Wenn du da auch wieder nicht weiterkommst, dann schau dich um und erlaube dir, mit deinem Blick an einem Gegenstand hängen zu bleiben, der irgendwas mit dir macht. Und was ist total egal. Es kann sein, dass sich was ärgert, weil irgendwas nicht aufgeräumt ist. Ja, und dann kannst du gucken, okay, wie reagiert mein Körper denn, wenn ich mich ärgere? Weil das muss ja schon mal eine andere Reaktion sein, als wenn du nichts fühlst. Ja, und wenn du irgendwas siehst, was dir gefällt, eine Blume, die gerade zum Beispiel blüht, dann auch wieder zu gucken, okay, was ist das für ein Gefühl und wie reagiert mein Körper denn, wenn ich in diesem freudigen oder liebevollen Gefühl bin? Also diese Unterschiedsbildung, die finde ich auch immer sehr charmant, um sich selbst näher zu
kommen. Du merkst, in den Beispielen, die wir nennen oder in den Übungen, die wir hier gerade vorstellen, geht es darum, dass die grundsätzliche Vorstellung die ist, dass du ganzheitlich gedacht und angelegt bist, dass dein Körper, dein Geist, deine Seele, deine Gefühle, dass die zusammengehören und da, wo Störungen sind, sich eben Dinge dann auch im nach draußen manifestieren durch bestimmte Verhaltensmuster, durch bestimmte körperliche Reaktionen. Und das ist genau das, wozu diese Arbeit einlädt, dich wieder in eine ganz großartige Konkurrenz mit dir selber zu bringen. An der Stelle bin ich ganz gespannt, wie deine Antworten sind, wie deine Kommentare auf diese Episode sein werden, weil uns, vielleicht hast du das gemerkt, Tanja und mir, ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir hier eine riesengroße Einladung, also ein riesengroßes Scheunentor aufmachen,
unbedingt,
um Support zu sein.
Ja.
Unsere Adresse hast du.
Genau.
Unsere Namen kennst du. Wir sind gespannt und wünschen dir viel Freude.
Ja. Tschüss.
Tschüss.